Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und heute zu Gast ist Dani Kleiser. Hi Dani.
Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf. Schön, dass wir uns mal wieder hören.
Du startest am Sonntag beim 70.3 in Valencia, bist jetzt schon vor Ort und ich habe gehört und gesehen auf Instagram, dass du eine ziemlich aufregende Reise hattest.
Ja, ich glaube, wie jeder, der mit der Lufthansa geflogen wäre und da nur die Lufthansa aus Deutschland fliegt, also direkt zumindest, hatte, glaube ich, jeder von uns eine sehr turbulente Anreise. Mich haben sie tatsächlich aufgrund meines Rats über Brüssel umgebucht und ich war 13 Stunden unterwegs, um nach Valencia zu kommen. Aber ich bin hier, mein Fahrrad auch und ja, andere Leute sind gar nicht da.
Ja, das ist, dass schon mal alles da ist, was du auch wirklich brauchst für den Renntag, ist ja schon mal gut, aber du hast schon im Vorgespräch gesagt, Supporter, Fehlanzeige.
Ja, ich bin aber zum Glück, also was heißt zum Glück, also ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Ich glaube, wir haben alle irgendwie unsere Supporter daheim lassen müssen oder die meisten. Das ist natürlich mega doof. Ich versuche trotzdem voll positiv zu bleiben und am Ende des Tages muss ich meine bestmögliche Leistung abrufen und natürlich wäre ein Support schön und wäre es auch schön, einfach meinen Freund dabei zu haben, weil es einfach was anderes ist, zu zweit unterwegs zu sein oder alleine unterwegs zu sein. Aber hey, ich bin gesund in Valencia, ich darf wieder am Profisport teilnehmen und das ist das Wichtigste, was hier zählt. Und ja, deswegen, ich bleibe trotzdem positiv und freue mich auf Sonntag und gebe da sicherlich mein Bestes, was an dem Tag einfach mein Bestes ist und dann ist das so, ja.
Ja, kurzes Stimmungsbild jetzt 2 Tage vorm Rennen. Wie bist du drauf? Wie waren die letzten Tage? Was steht noch so an?
Naja, also die letzten Tage waren eher so turbulent und ich war die letzten 2 Tage, also gerade mit der Hinreise war ich eher genervt von der Hinreise. Gestern war ich genervt vom Streik. war ich noch nicht so im Race-Mode. Aber heute bin ich dann schon aufgestanden und habe mir gedacht, naja, also jetzt komm, Dani, sei mal positiv, freu dich aufs Rennen. Und ich bin ganz gut da drin, mich selber aus so Sachen wieder rauszuziehen im Prinzip. Und von dem her, ich freue mich voll auf Sonntag und freue mich auch auf die Strecke. Ich mag Valencia total gern. Ist ein super schönes Rennen. Und ich glaube, das kommt jetzt so Stück für Stück. Heute Nachmittag ist noch Pressekonferenz und dann das Race Briefing. Und ich finde immer so, spätestens beim Race Briefing, wenn man so alle anderen Athleten dann sieht, dann kribbelt es dann schon.
Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade deinen Gesundheitszustand schon angesprochen und du bist froh, dass du jetzt wieder gesund an der Startlinie stehst, denn hinter dir liegen turbulente Monate. Im vergangenen Jahr wurde nämlich bei dir eine Herzbeutelentzündung festgestellt und du musstest die zweite Saisonhälfte ja komplett aussetzen. Wie waren die vergangenen Monate für dich?
Ja, ganz richtig. Im August war ich ja auf dem Weg nach London oder ich war schon in London und hatte die ersten Symptome. Hat sich da ein bisschen lange hingezogen und mit der ersten Diagnose war erstmal ein EBV noch akut. Und danach hat sich dann aber herausgestellt, dass es eine Herzbeutelentzündung war, die auf Covid zurückzuführen ist. Und für mich hieß das 3 Monate gar kein Sport, also wirklich gar nichts, gar nichts. Und das war schon eine harte Zeit. Was ich allerdings noch viel härter fand, war dieses zurück ins Training einsteigen. Weil, wie man sich vorstellen kann, nach 3 Monaten gar nichts tun, ist der Fitnesszustand halt enorm im Keller. Also wenn ich das so beschreibe, war es so nach 4 Wochen habe ich so das erste Mal gemerkt, dass wirklich die Fitness weniger wurde. Und dann hat sich das so rapide abgebaut. Ich habe in den 3 Monaten tatsächlich 4 Kilo Muskelmasse verloren oder über 4 Kilo Muskelmasse verloren, weil man halt auch eben nichts machen durfte. Ich durfte ja nicht mal irgendwie Mobility oder Krafttraining machen, um die Muskeln zu erhalten, sondern die sind einfach weggegangen und das fand ich total erschreckend. Also es war wirklich, es hat mir so richtig auch mental so ein, das hat mir schon ein bisschen was gezogen. Genau, und dann eben das anzufangen, das war super, ja, tricky. Man musste halt mit extrem niedrigen Herzfrequenzen anfangen zu trainieren und das so ganz langsam aufbauen, langsam steigern. Und am Anfang hatte ich halt im Stehen also ich habe so Übungen gemacht im Einbeinstand und hatte einen 140er Puls, kaum auf einem Bein stehen. Und Das war die erste Einheit, die ich gemacht habe. Und das war viel zu hoch. So hoch hätte ich nicht gehen dürfen. Das war dann natürlich nur kurz und das war auch nicht schlimm, sondern es ging eher darum, dass man eben nicht irgendwie in einem höheren Pulsbereich auf Dauer trainiert. Aber ich fand es krass zu sehen, wie sehr der Körper abbaut. Und in dem Moment hatte ich mental auch wirklich zu tun, gerade dahingehend, dass ich echt das Gefühl hatte, ich werd nie wieder auf das Level kommen, wo ich mal war, wenn ich beim auf einem Bein stehen einen Puls von 140 habe. Es war halt ja schon ziemlich erschreckend und ziemlich hart zu erfahren. Aber auch da hatte ich so wirklich so ein gutes Team um mich rum, die mich da alle so voll beruhigt haben auch und gesagt haben: Hey Dani, du hast 3 Monate nichts gemacht. Woher soll es denn kommen? Und wir gehen da jetzt Schritt für Schritt und das kommt alles wieder und wir müssen schauen, dass wir das sauber machen, weil wir wollen auch sauber wieder möglichst schnell gesund Sport machen. Und da ging es erstmal darum, sich wieder zu bewegen und gar nicht mal wieder Profisport zu machen oder an der Startlinie zu stehen. Und dann ging es schnell. Also und dann habe ich wieder so ein Level erreicht, wo ich Sport machen konnte auf einem Niveau, wo ich sage, okay, also ich mache hier wieder Sport und es fühlt sich auch noch Sport an. Ich schwitze wieder. Also das waren so Schritte in diesem Weg. Ich habe mich gefreut, so intensiv Sport zu machen, dass ich wieder schwitze. Also das war irgendwie so cool. Und dann da freut man sich richtig über die kleinen Dinge. Und genau, dann ich durfte sehr lange nicht laufen. Also das war tatsächlich noch so eine ganz langwierige Geschichte. Ich bin seit 8 Wochen laufe ich jetzt wieder. Ja, aber auch da, das ging alles so flott wieder und ich bin so schnell wieder auf dem Level angekommen, wo ich vorher war. Und ja, irgendwie jetzt letztendlich beruhigt es mich total, dass selbst eine 3-monatige Pause, wo es heißt, gar nichts zu tun, also es war jetzt keine Verletzung, wo ich noch irgendwie Radfahren konnte oder so, sondern halt so gar nichts, dass selbst das auch wieder gut werden kann und dass man auch daraus wieder zurückkommen kann. Und wenn es mir was gebracht hat, dann dass ich viel mehr in mir selber ruhe und dass ich auch nicht immer zu irgendwie diesen Struggle habe zu sagen, boah, ich muss hier jeden Tag trainieren, weil jetzt 3 Monate haben mich nicht umgebracht, sage ich jetzt mal, sondern und was ist dann ein Tag? Und für mich ist jetzt eher so, boah, wenn ich mich mal wirklich scheiße fühle, dann nehme ich lieber den einen Tag raus, weil der eine Tag, da verliere ich halt gar nichts. Und selbst wenn es mal eine Woche ist, weil ich eine Erkältung habe, ich würde nie wieder mein Herz riskieren. Nur um halt Sport zu machen. Und das ist halt, wir leben alle für den Sport und wir machen alle enorm gerne Sport, aber irgendwie steht für mich da jetzt noch was drüber, über dem Training. Ja.
Dann hat es dir irgendwie schon geholfen, auch so ein bisschen entspannter einfach zu werden.
Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, dass das mir für den weiteren Weg und auch für meine Karriere total viel gebracht hat, weil man einfach so ein bisschen auch sich selbst mehr Ruhe gönnt und sich selber in sich selber mehr entspannt ist, ja.
Du hast gesagt, du hattest so vor den T100 in London so die ersten Symptome. Wie genau ist dir das dann aufgefallen und was, ja genau, was war da los eigentlich? Wie waren die Symptome? Wie hat sich das bei dir auch dargestellt?
Also letztendlich habe ich zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht mal, dass ich irgendwas am Herz habe. Das hat sich erst viel, viel später rausgestellt. Es war erst im September. Aber im August war das dann eher so, ich kam aus der Höhe. Am Anfang habe ich gedacht, naja, es ist halt so ein bisschen, ich komme aus der Höhe, bin so ein bisschen, habe schon sehr hart trainiert auch da oben und war halt so müde, hatte ein ganz komisches Körpergefühl, was letztendlich auf den EBV-Virus zurückzuführen ist, der sich ja freisetzt, wenn der Körper schon Alarmsignale sendet, wie noch was, das ist ähnlich wie eine Gürtelrose, zu viel Stress, zu viel. Ja, wenn der Körper einfach zu sehr gestresst ist, dann setzen sich eben im Rückenmark Nerven, also das geht übers Rückenmark und dann setzen sich da Viren frei, die eben gespeichert sind im Körper. Und bei mir war das dann eben der EBV-Virus. Und der dann auch im Blutbild ausschlaggebend war. Aber zu dem Zeitpunkt, also die ersten Symptome, wenn du so fragst, das war ein Kribbeln an der Hirnhaut. Also ich konnte mir mit den Händen durch die Haare fahren und mein ganzer Kopf hat vibriert. Bis in den Nacken runter und das ging dann so hinten eben über den Rücken ist das gelaufen. Es war einfach die Nervenbahn letztendlich, was mich total irritiert hat. Ich hatte ein Bläschen im Mund oder mehrere Bläschen im Mund auch, was für mich halt so auch das spiegelt ja immer nur wieder, hey, das Immunsystem kämpft gerade gegen irgendwas total an. Das kennt man ja auch so, manche entwickeln auch ein Herpes oder ein Gerstenkorn oder so. Das sind ja auch so typische Signale, wo man mega aufpassen muss. Genau. Und solche, ja, so allgemein war das halt. Ich hatte kein Fieber, ich hatte keinen Schnupfen, keinen Husten, also keine Krankheitsanzeichen. Und hätte mich mein Team, und zwar ganz konkret der Hansi Friedl von Korox und Ben, hätten die mich nicht gebremst, hätte ich das Rennen vermutlich gemacht. Und ich will nicht wissen, was dann passiert wäre. Will ich einfach nicht wissen. Ja.
Und wenn du sagst, es wurde erst später auch dann diagnostiziert, dass es wirklich eine Perikarditis ist, wie lief dann die Diagnostik erstmal ab und wie seid ihr da vorgegangen?
Also letztendlich hatte ich eben den EBV und habe dann erstmal 2 Wochen Ruhe gegeben, weil EBV, ja, da brauchst du ja auch nicht trainieren. Und dann wollte ich wieder anfangen mit dem Training, weil die Blutbilder besser geworden sind und auch die Entzündungswerte runtergegangen sind und das EBV war dann wieder in einem normalen Wert. Also ich hätte wieder Sport machen dürfen. Ich war halt nur überhaupt nicht dazu in der Lage. Also es war einfach, mein Körper hat in mir irgendwie gesagt, mach keinen Sport. Also das geht gerade im Moment nicht. Und selbst so lockere Radausfahrten waren dann irgendwie plötzlich super anstrengend. Und dann bin ich dem Ganzen weiter auf den Grund gegangen, habe dann noch mehr Blutbilder machen lassen und bin dann zu einer anderen Ärztin gegangen, die dann gesagt hat, also hier irgendwas stimmt nicht. Das Bläschen war auch nach wie vor da im Mund. Das hat sich immer wieder neu aufgeschaukelt und immer wieder neu entzündet. Das war richtig ätzend. Und die hat einen Rundumschlag gemacht und hat im Blutbild alle möglichen Werte von Leberwert über, also die hat wirklich alles gecheckt. Und da war dann hat sie einen Corona-Titer mitgenommen, wie hoch der ist. Also da kannst du ja gucken, hattest du in der letzten Zeit Corona, und hat den Herztitter mitgenommen. Und der Herztitter war erhöht. Dann die zweite Sache war, dass also die Corona-Antikörper waren so hoch, dass ich definitiv in den letzten 6 bis 8 Wochen Corona gehabt haben muss. Also es war dann so, das war einfach nachvollziehbar. Und die Leberwerte waren extrem hoch. Also einfach so, dass der Leberwert bei einem Sportler erhöht sein kann, das wissen wir, weil der Körper einfach unglaublich viel auch Laktat und was weiß ich verstoffwechseln muss. Ist ganz normal, aber es war halt so immens hoch, dass es nicht gut war. Und die hat dann sofort gesagt, mit dem Herztitter, der hohe Leberwert und Corona-Antikörper, die Kombination aus den 3 Sachen, sie schickt mich jetzt ins MRT und möchte sich das Herz angucken, weil mit dem Ultraschall sieht man zu wenig und genau, im MRT können wir einfach alles abklären, auch Richtung Myokarditis. Also es hätte ja auch der Herzmuskel schon sein können. Genau, und dann bin ich da ins MRT und dann war das auch, also direkt im Arztgespräch nach dem MRT war schon klar, okay, wir haben hier Flüssigkeit im Herz, das ist nicht gut. Das war für mich erstmal, ich habe es überhaupt gar nicht richtig realisiert. Das war irgendwie so, ja, okay, krass. Aber so 1, 2 Tage später war das dann so, hey, ich habe Flüssigkeit im Herz, da ist was entzündet im Herz. Hallo, jetzt ist aber mal hier Ende Gelände, jetzt wird hier mal auf die Notbremse gedrückt, ja. Und dann, oh, also der Weg war dann krass. Also es waren so viele Arztbesuche, um das dann auch sauber zu therapieren, mir auch jemanden geeigneten zu suchen, der das begleitet bei einem Sportler. Das ist ja auch gar nicht so einfach, weil 2 Kardiologen haben gesagt, das wollen sie mit einem Sportler nicht begleiten, weil sie keine Ahnung davon haben. Also weil sie auch nicht wissen, wie sie den Sportler da durchtherapieren. Letztendlich bin ich an der TU gelandet, also in der Sportmedizin, am Olympiastützpunkt in München. Und die haben das sauber durchbegleitet und die haben dann wöchentliche Checks gemacht. Tatsächlich, ich musste immer einmal die Woche zum Herzultraschall und Blutbild und was weiß ich. Also es war dann alles so, genau, ging einmal pro Woche und dann ging das halt sukzessive. Dann hieß es erst, ja, es wird schon weniger. Ah, da ist noch was. Ja, da ist noch was. Und am Schluss war es dann, da hatte ich dann nur noch alle 2 Wochen und dann haben sie beim einen Termin gesagt, da könnte noch was sein. Also da ist jetzt noch 1 Millimeter im Bild. Wir machen noch mal 2 Wochen Pause. Da hab ich mir gedacht, oh Mann. Okay, danke. Ja, und das war dann so das Ende vom Lied und dann nach 2 Wochen war es dann aber ganz weg.
Diese 2 Wochen am Ende, also ich meine, nach der langen Pause war das ja eigentlich nicht mehr ausschlaggebend, aber war das dann trotzdem nochmal so, ja, ich will jetzt endlich wieder anfangen zu trainieren und da hast du das noch gar nicht so realisiert, irgendwie, dass die 2 Wochen, ach, egal, 2 Wochen, aber also es war ja einfach ein sehr langer Zeitraum für dich.
Ja, also letztendlich muss ich echt sagen, für mich waren es nur 2 Wochen. Ich habe mir gedacht, okay, ich gehe in 2 Wochen wieder hin, dann sehe ich ja, ob es weg ist. Aber letztendlich habe ich mir gedacht, ja, selbst wenn dann in 2 Wochen, kann es ja auch sein, dass sich die Flüssigkeit wieder vermehrt. Das haben sie mir schon in Aussicht gestellt. Die haben auch gesagt, also es kann auch sein, dass es das jetzt nochmal mehr wird und dass sich das nochmal hochschaukelt. Und von dem her habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt 2 Wochen jetzt halt einfach nochmal wirklich konsequent Ruhe gebe, versuche auch wirklich das zu tun, was mir gut tut, jeglichen Stress zu vermeiden. Das war halt auch so eine Kunst im Alltag eigentlich auch, dann zu sagen, ich muss schauen, dass ich mich von nichts und niemandem stressen lasse, weil das halt so das Schlechteste fürs Herz ist. Und da, ja, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt wirklich nochmal hier 2 Wochen ganz, ganz konsequent bin und wirklich das tue, was mir gut tut und viel rausgehe und schaue, dass ich mich selber da in einem guten mentalen Ort befinde, so, dann wird das schon.
Du hattest ja auch bis dahin eine richtig starke Saison. Du hast Valencia gewonnen, bist zweimal Zehnte bei der T100 geworden. Ja, und dann noch den Start in London. Ja, hattest du eigentlich eingeplant? Wie konntest du so allgemein auch dann zu diesem Zeitpunkt mit der Situation umgehen?
Also London, nachdem ist sind natürlich Tränen geflossen, als Hansi und Ben mir gesagt haben, du machst das Rennen auf gar keinen Fall. Und nochmal Tränen geflossen sind, als ich in London oben, also ich stand da oben an so einer Tribüne und habe halt den Mädels zugeschaut, wie sie ins Wasser gehüpft sind. Es war, also da ist mir selber bewusst geworden, wie krass gerne ich eigentlich Rennen mache, weil wenn da so Emotionen aus einem rauskommen und ich konnte es wirklich überhaupt gar nicht steuern, dass ich da so traurig war, nicht ins Wasser zu können und da mitzumachen, das war irgendwie so, ja, dass mir wirklich klar geworden war, den Sport mache ich schon wirklich gern und ich mache das wirklich mit vollem Herz auch und stecke da auch einfach so viel rein. Und ich hatte echt eine tolle Saison und ich war ja richtig fit. Es ist natürlich brutal bitter, das dann so hinzugeben. Dann stand halt für das Jahr auch einfach noch so ein richtiges Highlight für mich an, die 73 WM in Marbella. Da habe ich mich richtig drauf gefreut. Das wäre auch so meine Strecke gewesen und ein toller Ort einfach, an den ich mich auch immer gerne erinnere. Das Rennen habe ich immer gerne gemacht und ja, von dem her, genau, war es halt schon super, super, super bitter. Ja, aber letztendlich kannst du nichts tun und ich war froh, gesund zu sein und ja, genau.
Wie lief dann der Wiedereinstieg ab? Du hast gesagt, deine erste Einheit war wieder auf einem Bein zu stehen. Was waren dann so die nächsten Stufen? Wie habt ihr das so periodisiert?
Also letztendlich war es ein mega, mega langsamer Aufbau. Ja, die ersten Einheiten waren vorwiegend lange Spaziergänge, die vielleicht auch mal ein bisschen zügiger waren vielleicht. Aber ich musste halt immer, auch beim Spazierengehen, immer einen Brustgurt tragen und immer meinen Puls kontrollieren. Das war halt schon auch ein bisschen für den Kopf super nervig. Genau, und dann halt habe ich bei Corox einen sauberen Aufbau gemacht, um auch die Muskulatur einfach wieder aufzubauen. Das war ein riesengroßer Teil meiner Rückkehr sozusagen. Und dann ich habe mein vollstes Vertrauen einfach in Ben gelegt und den Ben das komplett aussteuern lassen und der hat das brutal gut gemacht. Und mich dann auch wirklich so Schritt für Schritt einfach wieder fit gemacht in dem Sinne. Und ich habe da gar nicht selber viel überlegt oder hinterfragt, sondern einfach nur wirklich mein Vertrauen in die Leute gelegt, die mich betreuen und das mir aussteuern lassen. Und das haben die extrem gut hinbekommen und ich bin ihnen allen extrem dankbar, wie gut sie mich kennen und wie individuell sie das für mich gemacht haben. Und ich glaube, da gibt es auch für jeden einzelnen Menschen, der einfach sowas hat, nur einen ganz individuellen Weg. Es gibt keinen Plan X, der für alle funktionieren würde.
Du hast gesagt, es gab auch Momente, in denen du wirklich gezweifelt hast, ob du wieder auf dein altes Level zurückkommst. Was hat dir vielleicht auch irgendwie geholfen, so damit zurechtzukommen und wieder, ja, ich sag mal, auch an dich zu glauben, auf eine Weise?
Mein Umfeld, muss ich ganz ehrlich sein, weil wenn ich struggle, habe ich schon, also ich fresse sowas nicht in mich rein, sondern ich äußere es einfach und ich äußere es in meinem Umfeld, ich äußere es meinem Freund gegenüber, ich äußere es auch meinem Trainer gegenüber. Ich habe mit Ben auch in diesen Wochen, wo ich gar keinen Sport machen durfte und auch im Wiedereinstieg extrem viel telefoniert. Danke auch da an ihn, dass er sich so immer die Zeit für meinen Mist genommen hat. Das war nicht selbstverständlich und dass ein Trainer einen in so einer Zeit, wo ich eigentlich gar nicht trainieren kann und wo er eigentlich auch im Prinzip keinen Job hat, sich aber trotzdem mit in der Verantwortung sieht und dann einfach der mentale Trainer ist in dem Sinne und sich da mental mit mir beschäftigt, das war schon ein großes Geschenk und da sieht man einfach, auf wie vielen Ebenen wir so als Athleten mit dem Trainer auch interagieren müssen und das war schon eine große Hilfe und der, also erstens Erik, der mir zu Hause einfach die Ruhe gegeben hat und mir das Gefühl gegeben hat, das wird schon alles. Also jetzt, der hat nie irgendwie das, oh Gott, also dieses, was zum Beispiel Eltern auch machen, dieses, oh Gott, meine Tochter hat was am Herz, eine Krankheit am Herz, ist für Eltern schlimm. Aber dieses Gefühl hat mir Erik zum Beispiel nie gegeben, sondern eher so dieses, hey, das wird schon alles wieder, wir kriegen das hin. Und dieses, wir kriegen das hin, hat mir total viel Ruhe gegeben. Und das halt von meinem ganzen sportlichen Team zu erfahren, hey, wir kriegen das alles wieder hin, es ist alles gut. Es hat mir selber so viel Sicherheit gegeben, dass da gar nicht viel Raum war, zu denken, oh Gott, also dieses große Zweifeln kam gar nie auf.
Hörst du heute anders auf Warnsignale als früher?
Ja, definitiv. Also ich bin viel sensibler, was so Krankheiten auch angeht oder wenn irgendwie was, wenn ich das Gefühl habe, es stimmt was nicht, äußere ich es halt wirklich gleich und höre da auch drauf und schieb's nicht weg. Da war ich früher schon anders, also auch so eine laufende Nase oder ja, das nehme ich viel ernster, weil ich halt jetzt gesehen habe, dass es doch wirklich aufs Herz gehen kann und es kann auch Corona sein. Da bin ich vielleicht jetzt auch ein bisschen paranoid, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die kleinste Kleinigkeit und ich mache halt Corona-Tests, aber den Knacks habe ich jetzt und damit werde ich leben müssen, weil das werde ich auch nicht rauskriegen. Ja.
Aber ich meine, das gehört ja auch irgendwie für dich dazu, zu deinem Lebensunterhalt dazu, ne, fit zu sein, also von daher ist es, glaube ich, alles komplett nachvollziehbar.
Ja, genau, das ist es ja auch einfach, dass das, ich bin so abhängig von meinem Körper und von meiner Gesundheit in dem Job, den ich tue und ich kann so glücklich sein, dass ich den Job habe, dass es eigentlich meine Hauptaufgabe ist, auf mich selbst zu gucken und lieber verpasse ich ein Rennen und eine Woche, weil ich auf meinen Körper gehört habe und nicht irgendwo reintrainiere und nicht ein Rennen mit Corona mache. Also das ist halt, jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, weil ich es jetzt weiß, aber ich hätte halt schon vorher auch den Leuten einfach sagen müssen, hey, nee, stopp, Leute, ich mache das Rennen nicht, weil ich fühle mich nicht gut. Und darauf hätte ich halt letztes Jahr schon hören müssen und das würde ich jetzt dieses Jahr, da könnte mir jeder Sponsor sagen, mach das Rennen, da könnte mir jeder sagen irgendwie oder egal, wer mir da sagen würde, hey, mach das Rennen, das ist wichtig für uns oder keine Ahnung, ich würde sagen, nein. Und daraus habe ich gelernt und das konnte ich letztes Jahr noch nicht, aber jetzt kann ich's.
Im Winter, du hast es schon angesprochen, hast du viel Zeit im Kraftraum verbracht bei Corox. Wie seid ihr so davor gegangen, erstmal die Muskelmasse wieder aufzubauen? Worauf habt ihr Wert gelegt? Wie habt ihr das Ganze so aufgebaut?
Ja, auch da bin ich sehr individuell betreut bei Corox. Die arbeiten mit vielen Messungen und haben da eine super Technik dahinter und zudem wirklich ein super Team, die sich untereinander extrem gut absprechen. Also Hansi, mein Physio, spricht sich extrem gut mit dem Team, das dann das Training mit mir macht. Die sprechen sich so super gut ab und dann am Anfang war das natürlich erstmal wieder so ein Ganzkörperaufbau, weil mein ganzer Körper war ja abgebaut. Ja. Und ja, dann ging das natürlich immer spezifischer an die Schwachstellen, die ich einfach schon vorher hatte, das wusste ich ja auch, die dann natürlich noch ein bisschen mehr wurden, weil alles eben abgebaut hatte. Und dann haben wir da wirklich von sehr wenig intensiven Einheiten, die vielleicht eher, kann man sich eher vorstellen, wie so eine Yoga- oder Pilates-Einheit. So war vielleicht der Anfang, wenn man das so vergleichen kann. Und dann wurde das aber auch intensiv und dann wurde das schon auch Maximalkraft. Genau. Und so haben wir das so sukzessive gesteigert. Ich war 2 bis 3 Mal die Woche bei Corox. Und so haben wir die Muskeln wieder intakt gebracht. Alle wieder da.
Was würdest du sagen, wo stehst du jetzt so im Vergleich von vor einem Jahr so auf Fitnesslevel bezogen?
Ich bin sicher nicht so fit wie vor einem Jahr, also so im Zeitpunkt der Saison. Aber letztes Jahr war es ja so, dass die 73 WM sehr spät war und man dann im Prinzip auch gar keine richtige Saisonpause hatte. Also im Prinzip hatte man so 3 Wochen Saisonpause und dann ist man ja sauber wieder auch in den Aufbau gegangen. Ich kann das jetzt von letztem auf dieses Jahr überhaupt nicht vergleichen. Dieses Jahr war es anders. Ich musste sehr langsam aufbauen. Wie gesagt, ich laufe erst seit 8 Wochen. Ich bin letztes Jahr nie nicht gelaufen, sozusagen. Es ist halt auch eine ganz andere Position. Ich habe ganz viel neues Material bekommen. Ja, vom Fitnesszustand würde ich sagen, bin ich nicht so fit wie letztes Jahr. Aber das, also im Prinzip, mich selber stört es jetzt gar nicht so, sondern ich selber nehme halt meinen aktuellen Fitnesszustand als den, der er ist. Und freue mich eher, an den Rennen wieder teilzunehmen. Ich durfte schon ein T100-Rennen machen in Australien, was mich extrem gefordert hat. Aber auch da, wenn ich sage, also ich bin noch nicht so fit wie letztes Jahr, aber wenn ich dann meine Zeiten aus dem T100-Rennen so einordne auch, das Schwimmen war für mich in Australien kein Schwimmen. Das war für mich ein Überlebenskampf und ich war froh, aus dem Wasser wieder draußen zu sein. Und dass ich da diesen Rückstand hatte, das ist für mich gar nicht irgendwie mit Schwimmen vergleichbar. Deswegen klammere ich das Schwimmen da so ein bisschen aus und gucke mir gerade die Rad- und Laufperformance an. Ich hatte die beste Laufzeit mit nur 4 Wochen Lauftraining. Ja, was will ich denn mehr? Und auch meine Radperformance war nicht schlecht. Also ich habe mal so ein bisschen hinterher geguckt. Auf Taylor Nipp habe ich letztes Jahr mehr verloren, als ich dieses Jahr verloren habe. Und das sind so kleine Anhaltspunkte, an denen ich mich natürlich hochziehe und die mir auch so Selbstsicherheit geben. Aber ja, letztendlich bin ich so fit, wie fit ich bin. Und ich gebe alles am Sonntag und ich gebe mein bestes Rennen und ich hoffe, dass ich gut schwimme. Ja, das ist eigentlich so meine größte Hoffnung.
Wie läuft denn das Schwimmen gerade?
Also, ich fand das Schwimmen in Australien sehr cool. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht, aber da sind die Konditionen halt auch so 360 Grad anders als bei uns.
Ja, das war ja richtig krass mit dem Wellengang da und allem. Wie bist du so, hattest du irgendwie Angst vorher auch? Oder wie bist du so an die Situation rangegangen?
Angst nicht, ich würde sagen, einen gesunden Respekt. Letztendlich war das halt, also im Meer schwimmen in Australien ist halt, ach, keine Ahnung, erstmal da durch diesen Surf durch und du musst tauchen und darfst dich nicht von der Welle erwischen lassen. Und dann war da noch Strömung und hinten habe ich gedacht, also wir mussten 2 Runden hinten im Meer so kreiseln und da habe ich eher so gedacht, boah, nach einer Runde habe ich gedacht, ich bin so seekrank, ich kotze gleich ins Meer. Also mir kommt gleich alles raus hier und dann schluckt man halt so viel Salzwasser. Also ja, man denkt sich eher so, okay, ja, einfach, ich habe dann immer gedacht, okay, ich habe jetzt einfach einen Rhythmus, Atmung für Atmung, Zug für Zug und irgendwann komme ich hier wieder raus. Und wenn ich draußen bin, dann geht mein Rennen los. Aber so allgemein, die Konditionen in Australien, die Pools sind halt, du hast 2 50-Meter-Pools mit 9 Bahnen. Du hast immer freie Bahn. Du hast viele Leute, die auf der Bahn sind. Du hast potenziell auch eine Gruppe, die dort ist, mit der du mitschwimmen kannst. Das war halt für mich, das hat mir einen riesen, riesen Boost auch gegeben, wo ich mir gedacht habe, okay, boah, hier macht mir Schwimmen Spaß. Also das war richtig, richtig cool. Ich glaube, ich habe da auch einen Sprung gemacht, so nochmal, für mich einfach. Dass ich so das Gefühl habe, okay, da geht noch mal was voran im Wasser. Ich habe mich mit ein paar Leuten auch ausgetauscht Richtung Schwimmtechnik, solche Sachen. Und ja, das hat mir sicherlich noch mal so ein bisschen Aufwind und einen Schwung mitgegeben. Und von dem her, ich glaube, die Schwimmstrecke ist jetzt wieder anders als letztes Jahr hier. Das kann man wieder nicht vergleichen. Das ist alles so ein bisschen schade, weil ich finde es immer ganz schön, Strecken miteinander zu vergleichen, wenn es die gleiche Strecke ist. Dann kann man auch so da die Schwimmzeit ein bisschen einordnen. Aber ja, ich gebe am Sonntag auf jeden Fall mein Bestes und hoffe, dass ich da wirklich eine gute, für mich gute Schwimmzeit mit möglichst wenig Rückstand rauszaubern kann. Ja.
Ja. Was konntest du von dem Rennen auch an der Gold Coast nochmal mitnehmen für Valencia jetzt? Abgesehen davon, dass du nach 4 Wochen Lauftraining immer noch den besten Laufsplit läufst. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja
Ja,
absurd.
danke. Ja, die 4 Wochen Lauftraining, ja, das war schon. Aber da, auch da finde ich halt, sieht man, das Laufen kommt nicht nur vom Laufen, sondern das Laufen holt man sich auch viel über diese allgemeine Fitness. Also diese, und die kann man sich halt auch vom Radfahren und vom Schwimmen holen. Das muss nicht zwingend vom Laufen kommen. Und, aber ja, ich nehme natürlich die beste Laufzeit mit. Ich hoffe auch, dass ich in Valencia wieder die beste Laufzeit laufen kann. Ich glaube, so schnell laufen wie letztes Jahr werde ich sicher nicht können. Also da bin ich einfach realistisch mit mir selbst. Ich kann mich ja selber überraschen, aber wenn ich realistisch bin, dann wird das sicher nicht so schnell wie letztes Jahr. Dennoch ist die Strecke in Valencia schnell, das weiß ich. Und ja, sonst habe ich einfach mitgenommen, dass das Schwimmen kann nur einfacher werden als an der Gold Coast. Von dem her,
Ja.
das nehme ich auf jeden Fall von der Gold Coast mit. Ist für uns ganz witzig. Heute Morgen hat mich mein Freund am Telefon gefragt, und wie ist der Wellengang? Da habe ich gesagt, Wellengang? Nach Australien gibt es für mich keinen Wellengang mehr. Ja, das war ganz witzig. Von dem her, ja, es kann nur einfacher werden als an der Gold Coast. Und die Radstrecke, ich kenne sie mittlerweile im 3. Jahr recht gut. Ich freue mich auf die Radstrecke, ich freue mich auf den Anstieg, der einfach mir entgegenkommt. Genau, und ich, wie gesagt, ich nehme viel Selbstbewusstsein auch mit, aber vor allem nehme ich, also ich fühle mich nicht so in dieser Rolle, in die ich jetzt gesteckt werde. Ich werde in die Rolle der Titelverteidigerin gesteckt. Das ist für mich ein bisschen, ich habe die Startnummer 1. Ironman möchte hier auch sehr viel von mir sozusagen, Pressekonferenz und so weiter. In der Rolle sehe ich mich aber gar nicht, weil ich einfach aus einer Verletzung oder einer Krankheit am Herz komme und einfach mich voll freue, einfach ein Rennen zu machen und da mit vielen Mädels am Start zu sein. Mädels, die auch gut drauf sind, Mädels, die auch gerne den Sport machen. Und ich sehe das eher so, ja, voll cool, dass ich einfach hier wieder sein darf, dass mich mein Team hierher gebracht hat. Und ich glaube, es wird auch noch für mich eine Zeit lang dauern, bis ich das wieder anders sehen kann. Weil ich erstmal im Moment sehr, sehr dankbar bin, den Sport machen zu dürfen. Und für mich ist es wirklich ein Dürfen. Und wenn ich am Ende des Tages auf der Finishline bin und über das Ziel komme, und egal welcher Platz das ist, dann habe ich so viel erreicht in einem Dreivierteljahr von ich darf gar keinen Sport mehr machen zu ich bin in einem Profifeld, auf Englisch competitive, also ich bin konkurrenzfähig, dann. Ja, also wenn mir das jemand im Oktober gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, unterschreibe ich hier. Also ja, von dem her ist das einfach überwiegend große Dankbarkeit an alle, die mir dabei geholfen haben, wieder hier zu sein, ja.
Du hast nach deinem Sieg im vergangenen Jahr gesagt, dass du das irgendwie noch gar nicht so richtig realisieren konntest, in der kurzen Zeit auch das Rennen überhaupt gewonnen zu haben. Wie blickst du heute darauf zurück?
Ich habe es immer noch nicht realisiert, ehrlich gesagt. Ich kann mich nach wie vor nicht an die Finishline erinnern. Ich kann nicht. Den Zieleinlauf habe ich komplett. Das ist ein Blackout. Ich weiß nicht, wo das ist in meinem. Vielleicht kommt es in 3 Jahren, erinnere ich mich irgendwann, aber vielleicht kommt es auch nie wieder. Es hat sich für mich ganz surreal angefühlt und letztendlich, ja, habe ich einfach ganz normal weitergemacht. Und das war für mich auch so ein Weg. Ich habe ja ein Back-to-Back-Rennen letztes Jahr gemacht. Ich war halt gleich wieder in dem Strudel drin. Und damit war der Sieg für mich auch eigentlich gleich wieder vorbei. Ich weiß, dass ich gewonnen habe. Und so mein Bewusstsein, mein Hirn sagt mir, ja, du hast es schon gewonnen und du hast auch da, ja, einen Sieg gehabt. Aber letztendlich habe ich mich dadurch sicher nicht verändert.
Wenn du sagst, es ist natürlich erstmal in erster Linie wieder schön, überhaupt konkurrenzfähig zu sein und am Start zu sein, gibt es trotzdem eine kleine Zielsetzung für das Rennen oder ist es einfach erstmal nur wieder an den Rennen teilnehmen und erstmal wieder nur machen?
Zielsetzung, also jetzt platzierungstechnisch habe ich keine Zielsetzung. Ich habe natürlich eine Zielsetzung so von meinen Wattwerten und meiner Laufleistung und von meiner Schwimmzeit, die ich mir auch so vorstelle, aber das ist so, das nehme ich mir halt vor und das im Rennen kommt es dann eh, wie es kommt, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, also von der Platzierung möchte ich mir auch gar nichts vornehmen, weil für die meisten Mädels, die jetzt hier starten, ist das auch das erste Rennen. Ich weiß auch nicht, wie gut die trainiert haben im Winter. Ich denke, die sind alle fit, weil sonst wären sie nicht hier. Und deswegen kann ich mich so noch gar nicht einordnen. Und ich werde schon am Sonntag sehen, was passiert. Und dann bin ich auch irgendwo eingeordnet. Im Moment bin ich mit anderen Athleten eingeordnet, weil ich ein T100-Rennen gemacht habe. Und da waren ganz, ganz andere Athleten am Start. Aber hier ist einfach ein neues Starterfeld und die sind alle fit, die sind alle gut. Wir bewegen uns alle auf einem so ähnlichen Niveau, dass ich nicht sagen kann, okay, hier, die habe ich sicher im Sack oder so. Also das ist so, boah, die ist sicher hinter mir. Das würde ich mich nie trauen zu sagen, sondern das sind für mich alle Konkurrenten und ich glaube, dass wir alle, je nachdem, wer einfach auch in der Tagesform einfach gut ist, da jeder kann einen schlechten Tag haben, aber jeder kann auch einen Übertag haben und dann wird der gewinnen, der vermutlich den Übertag hat.
Was ist aktuell dein Anspruch an dich selber und hat sich das vielleicht auch im vergangenen Dreivierteljahr geändert?
Ein Anspruch an mich selber, das habe ich versucht abzulegen. Ich habe so keinen Anspruch, aber natürlich bin ich ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich möchte meine Trainingseinheiten so gut wie möglich erfüllen. Ich bin jetzt nur, weil ich sage, ich bin gelassener mit mir, jetzt nicht jemand, der sagt, ach nee, heute habe ich keinen Bock auf Laufen, lass ich mal. Sondern ich mache das schon sehr alles akkurat. Ich lege ja auch mein Vertrauen wirklich in die Leute um mich rum. Bin eher so, ich glaube, das, was sich für mich verändert hat, ist, dass ich Leuten mehr vertraue und mein Vertrauen, also das Vertrauen einfach die wichtigste Basis für so eine Zusammenarbeit ist. Und wenn das nicht gegeben ist, dann darf man sich auch von Leuten verabschieden, wenn man sagt, okay, nee, dem vertraue ich nicht mehr. Und das ist vielleicht der Anspruch an mich selbst, dass ich mein Team so aufbaue, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, denen ich vertraue und wo ich auch sage, denen lege ich alles von mir in die Hand. Und vertraue denen auch alles an. Und wer das nicht ist, der darf sich aus meinem Team auch verabschieden. Das ist vielleicht so das, was ich für mich, der Anspruch an mich selbst ist, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die es ernst mit mir meinen. So.
Vor einem Jahr warst du auch noch mit Ausbildung beschäftigt und hast in Teilzeit gearbeitet. Bist du jetzt eigentlich Vollzeit-Triathletin?
Ich bin jetzt Vollzeit-Triathletin, ja. Die Ausbildung ist auch abgeschlossen und arbeiten tue ich auch nicht mehr. Ja. Also das erste Jahr, dass ich das alles so mal probiere.
Wie fühlt sich das für dich an gerade?
Sehr gut. Also ich bin sehr happy mit der Entscheidung und merke auch einfach, dass das, wo ich früher gesagt habe, na ja, das geht schon. Wenn das mal nicht mehr ist, dann merkt man so richtig, ja, das ging schon, aber wie ging es halt? Und wie sehr hat es dich, also wie hart war es eigentlich? Und von dem her bin ich schon, ja, ich nehme das jetzt mit und eigentlich muss ich auch sagen, ich habe ja das Privileg, es ausprobieren zu dürfen und zu gucken, ob das für mich funktioniert. Und den Schritt zurück kann ich ja immer noch gehen. Also ich kann jederzeit wieder arbeiten. Also das ist jetzt kein Problem. Arbeit finde ich schon. Ja.
Gibt es etwas, das du heute besser kannst als vor einem Jahr?
Ja, gelassen mit mir umgehen. Das kann ich sicher besser. Ja. Aber sonst, was kann ich sonst besser? Nee. Sonst Nein sagen. Nein sagen kann ich auch besser.
Ist auch wichtig.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist super wichtig und das muss man für sich selber lernen. Und auch Nein zu sich selbst zu sagen, das ist auch was voll Wichtiges. Und da drin bin ich vielleicht noch nicht die Beste, aber auch das habe ich gelernt. Ja.
Wie sehen nach Valencia die nächsten Schritte für dich aus? Hast du dir schon Gedanken gemacht über den weiteren Saisonverlauf?
Ja, soweit man sich da in der heutigen Zeit Gedanken machen darf und kann. Natürlich wäre ich froh, in Pamplona wieder an den Start zu gehen, im T100-Rennen. Das weiß ich aber noch nicht, da ich ja nur Elfte geworden bin an der Gold Coast. Die Top 10 wäre ja sicher gesetzt. Und als Elfte muss ich ein bisschen die Daumen drücken. Ansonsten mache ich Aix-en-Provence, das Pro Series-Rennen. Das ist für mich schon relativ klar oder eigentlich ganz klar. Dort bin ich auch schon gemeldet. Genau, das ist erstmal das, was dann so im Mai stattfindet. Eben, ich würde dann auch Back-to-Back in Erwägung ziehen, dass ich eben Aix-en-Provence und Pamplona, das wären Back-to-Back-Rennen im Mai. Und dann habe ich mir für Ende Juni den Ironman 73 Nizza noch rausgesucht. Ich bin da noch nicht qualifiziert für die 73 WM. Ja.
Und schon mal ein kleiner Vorgeschmack auch für die WM-Strecke.
Ja, genau, so habe ich mir das irgendwie auch gedacht. Aber letztendlich steht für mich auch die Quali noch an erster Stelle. Und ich weiß ja nicht, also wir sind hier 34 Frauen am Start. Das ist einfach ein großes Feld. Und da, wir haben zwei Slots in Valencia. Das ist jetzt nicht so überaus viel. Ja, ich glaube, die Mädels haben alle auch selber noch keinen Slot oder wenige von den Mädels. Von dem her, es wird schon ein hart umkämpfter Slot sein. Ja, und ich kann einfach nicht vorhersehen, ob das hier am Sonntag klappt. Und dann gibt es eben Aix-en-Provence, da gibt es zwar drei Slots, weil es ein Pro-Series-Rennen ist, genau, aber dann brauche ich eben noch so eine Backup-Option, um mir dann vielleicht auch noch den Slot für Nizza zu holen. Ja,
Ja. Dani,
genau.
vielen Dank dir und viel Erfolg für Sonntag.
Vielen, vielen Dank und danke für deine Zeit und danke für das Gespräch.
Gerne, gerne. Von mir auch noch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.